Ja, meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir heute mal wieder bei euch sein können. Und ich wünsche uns für diese Predigtstunde allen gottesreichen Segen. Ich erzähle euch heute Morgen von einem Mann, der heißt Naeman. Er hat vor etwa 3000 Jahren gelebt. Er war General, Oberbefehlshaber der syrischen Armee, ein erfolgreicher Feldherr, beliebt bei der Regierung und bei der Bevölkerung, ein typischer Erfolgsmensch auf dem Höhepunkt seiner Karriere und auf seinem Bauch ein ganzer Blechladen schöner Orden. Eines Abends, als sich der General zu Bette begibt und seine Uniform auszieht, da entdeckt er auf der Haut seiner Heldenbrust ein paar hässliche Flecken. Er misst der Sache keine größere Bedeutung bei und denkt sich, na so ein Mist, da hat sich vielleicht das Verdienstkreuz erster Klasse etwas durchgescheuert, was an der Stelle hängt. Er legt seine Uniform ordentlich auf den Stuhl und sich ebenso ins Bett. Als er am nächsten Morgen wieder aufwacht, sind die hässlichen Flecken aber nicht verschwunden, sondern im Gegenteil, es sind mehr geworden. Im Laufe der nächsten Tage entdeckt er überall an seinem Körper weitere solche hässlichen Flecken und schmerzende Beulen. Schließlich muss er sich die entsetzliche Tatsache eingestehen, dass er Aussatz hat. Aussatz, wir sagen heute Lepra. Das ist was anderes als ein bisschen Schnupfen oder Grippe, womit man schnell fertig wird. Der Aussatz, das war eine Krankheit zum Tode. Damals genauso unheilbar und unheimlich wie heute der Krebs. Ihr wisst ja, was los ist, wenn ein Mensch Krebs hat. Das ist so eine furchtbare Krankheit, dass man sich oft gar nicht traut, den Namen auszusprechen. Und was heute der Krebs ist, das war damals der Aussatz. Wer diese Krankheit hatte, der wurde aus der Familie, aus dem Dorf, aus der Wohngemeinschaft ausgeschlossen, ausgesetzt. Daher Aussatz. Der musste irgendwo draußen leben. Der hatte ein elendes Leben und vor allem ein elendes Sterben vor sich. Der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Das war also das Schicksal, das der General Naeman nun vor sich hatte. Was nützt ihm jetzt seine Armee, seine Beliebtheit, sein Reichtum? Für das alles, auch für diesen Plunderkram von Orden, kann er sich das nicht kaufen, was er jetzt am dringendsten braucht. Seine Gesundheit. Der General ist erledigt. Er ist ein Todeskandidat. Man kann sich vorstellen, wie sich diese Erkenntnis, dass er jetzt sterben muss, wie so eine Art Albtraum auf das ganze Haus legt. Alle Hausbewohner sind mitbetroffen. Vom obersten Kammerdiener bis runter zum letzten Dienstmädchen. Und gerade das letzte Dienstmädchen, ein junges Mädchen, eine Sklavin, die bringt die große Wendung. Wir wissen von ihr nur, dass sie aus irgendeinem der vielen Kriege zwischen Syrien und Israel gekidnappt worden ist. Nun musste sie als Dienstmädchen in der Generalsvilla ihre Arbeit verrichten. Wir wissen nicht einmal ihre Namen. Es ist ein namenloses, unbekanntes, unbedeutendes Geschöpf. Aber sie ist die einzige im ganzen Haus, die den lebendigen Gott kennt. Denn sie stammt aus Israel, dem einzigen damaligen Land, was den wahren Gott kannte. Alle anderen Länder ringsum haben auch Götter gehabt, sogenannte Götzen. Götzen, das war damals genau dasselbe wie heute die Weltanschauungen. Also das, was sich die Menschen zurecht machen. Die Ideologien kommen und gehen. Aber der wahre, lebendige Gott, der bleibt bestehen in Ewigkeit. Damals war es gerade große Mode, den Gott Ramon anzubeten. Ramon war ein Wettergott. Das war der oberste Gott der Assyrer. Und weil die Syrer als sein kleiner Satellitenstaat völlig abhängig waren von den Assyrern, standen sie selbstverständlich auch auf dem Boden der assyrischen Weltanschauung. Auch der General Naemann stand auf der Weltanschauung des großen Bruders. Nun wusste aber diese israelitische Sklavin, dass ein Götze der Ramon nicht helfen kann. Sie wusste, dass nur der lebendige Gott Israels einem Menschen wirklich helfen kann. Und weil sie das wusste, hat sie davon auch was erzählt. Sie wusste auch, dass zu Hause in ihrem Land noch ein Prophet dieses Gottes lebte. Als sie nun eines Tages zusammen mit der Generalsfrau beim Saubermachen war und Frau General die Schrankwand abwischte und sie mit dem Staubsauger auf dem Perserteppich immer so hin und her fuhr, da hat sie immer vor sich hingesagt, ach, wenn doch der General den Propheten Elisa kennen würde, der könnte ihm helfen. Die Frau General, als sie das hört, schaltet sofort den Staubsauger aus. Was hast du da eben gesagt, fragt sie. Sag das noch einmal. Nun wiederholt sie, wenn doch der Herr General den Propheten Elisa kennenlernen würde, der könnte ihm helfen. Mit dieser Bemerkung wird dieses junge Mädchen, eine Randfigur der Geschichte, plötzlich zu einer Schlüsselfigur. Ich denke, wir können alle eine ganze Menge von diesem Mädchen lernen. Erstens, sie hat als Sklavin an ihrem Glauben festgehalten, auch wenn die Mehrheit etwas ganz anderes glaubte. In einem Land, wo eine völlig andere Weltanschauung herrschte, hat sie sich nicht gesagt, na ja, wenn die Mehrheit an diesen Ramon glaubt, dann werde ich das eben auch tun. Sondern sie ist an dem Glauben an ihren Gott geblieben. Und zweitens hat sie in einem entscheidenden Augenblick vor den Vertretern einer ganz anderen Weltanschauung ein Bekenntnis abgelegt. Sie hat sich nicht gesagt, am besten ist es, du hältst hier deinen Mund und redest nicht von deiner Glaubensüberzeugung, sondern sie hat davon gesprochen. Und sie hat drittens dadurch einen anderen Menschen den Weg zum Leben gezeigt. Sie hätte sich ja sagen können, ach was, ein Kapitalist weniger auf der Welt, soll er doch abkratzen, der Boss. Das hat sie nicht getan, sondern sie hat ihm den Weg zum Leben gezeigt. Für jeden, der an Gott glaubt, kommt einmal der Augenblick, wo er einen anderen Menschen den Weg zu Gott zeigen kann. Und manch einer von uns ist in seiner Klasse, in seiner Familie oder in seiner Firma vielleicht der Einzige, der an Gott glaubt. Und kommt sich in seiner atheistischen Umgebung vielleicht ganz einsam, verlassen und verloren vor. Und fragt sich, warum Gott ihn so alleine schmoren lässt. Dann sollten wir mal an diese kleine Sklavin denken. Die war auch ganz alleine. Die hat vielleicht auch mit ihrem Schicksal gehadert. Die hätte lieber auch studiert an der Universität in Jerusalem, statt hier das Dienstmädchen zu spielen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass Gott sie brauchte. In ganz Syrien hat Gott nur dieses eine Mädchen, um dem General den Weg ins Leben zu zeigen. Und wenn wir uns auf unserem Posten vielleicht verloren vorkommen, dann sollten wir uns bewusst machen, ein Kind Gottes ist überhaupt nie auf einem verlorenen Posten, sondern dort, wo jeder einzelne von uns steht, hat Gott uns hingestellt, damit wir dort ein Zeugnis für ihn ablegen. Gott hat vielleicht in unserer Klasse, in unserer Familie, in unserer Firma oder wo wir auch sind, nur dich und mich, um einem anderen Menschen zu helfen. Also seien wir aufmerksam, wenn für uns die Gelegenheit kommt, dass wir unseren Mund aufmachen sollen. Wir brauchen dazu nicht erst Theologie zu studieren. Wir müssen nur erwarten, dass Gott uns gebrauchen will. Aber zurück zu unserem General. Der greift den Hinweis dieses jungen Mädchens auf. der wollte ja gesund werden. Er möchte leben, er möchte gerettet werden. Und er macht sich tatsächlich auf in das Land Israel. Aber so sehr er auch in der Klemme sitzt, er sitzt immer noch auf seinem hohen Ross. Er hält es nämlich als General für unter seiner Würde, in die Hütte des Propheten Elisa zu gehen. Für ihn kommt überhaupt nur das Schloss des Königs in Frage. Er hat dem König einen Haufen Geld mitgebracht, aber der König sagt, ich bin doch nicht Gott und kann dich auch nicht für 10 Zentner Silber und viel Gold wieder gesund machen. Es gibt auch heute viele Menschen, die denken, man könne Gott bestechen. Wenn man viel in die Kollekte gibt, dann bekommt man das, was man gerne haben möchte. Aber Gott ist nicht bestechlich. Ihm kommt es nicht auf unser bisschen Geld an, sondern er möchte dich und mich. Er will unser Herz, er will uns ganz haben. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 13 und 14, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Die Frage ist, ob wir Gott in unserem Leben schon einmal von ganzem Herzen gesucht haben. Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, dass wir es tun. Denn er ist bereit, wenn wir es nicht schon sind, aus dir und mir ein Kind Gottes zu machen. Einen neuen Menschen. Für unsere Rettung und für unser neues Leben hat Jesus alles schon längst getan und erledigt, als er am Kreuz für uns alle gestorben ist. Doch wenn wir zu stolz sind, uns vor dem Kreuz von Jesus zu beugen, dann bleiben wir Aussätzige. Dann bleiben wir Menschen, die draußen stehen, außerhalb von Gottes Reich. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5 und Jakobus 4, Gott gibt den Stolzen Kontra, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Naaman ist mit seinem Stolz beim König an der falschen Adresse. Es gibt Probleme, mit denen können wir uns nicht an unsere Regierung, an unseren Arzt, auch nicht an einen Psychologen oder an unseren Pastor wenden. Es gibt Probleme, für die gibt es nur eine einzige richtige Adresse, nämlich Gott selbst. Es war eben nicht genug, dass der General Naaman bis nach Israel marschiert war und dann im Königspalast stand. Er sollte zur Hütte des Propheten gehen, das war der Auftrag. Und als der Prophet Elisa merkt, dass er angekommen ist und im Königspalast steht, lässt er eine Botschaft drüber schicken in dem Palast. Da steht drauf, ich zitiere aus 2. Könige 5, Vers 8, lasst den mal zu mir kommen, damit er merkt, dass ein Prophet im Lande ist. Nun fährt der General zur Hütte des Propheten. Aber er verkennt immer noch die Situation. Mit seiner ganzen Wagenkolonne donnert er vor dem Prophetenhäuschen vor. Steigt aber nicht etwa von der Staatskarosse runter, sondern bleibt oben sitzen und wartet nun, bis der Prophet katzbuckelnd aus seiner Hütte rausgekrochen kommt. Aber da kann er lange warten. Der Prophet Elisa denkt überhaupt nicht daran, rauszugehen. Er schiebt bloß ein bisschen die Gardine beiseite und guckt nach draußen. Als er den arroganten Kerl auf seinem Gefährt sitzen sieht, macht er die Gardine wieder zu, schickt seinen Diener raus und lässt durch ihn dem General bestellen, mein lieber Mann, mein lieber Naaman, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wirst du gesund. Aber da wird der General verrückt. Kompanie kehrt, brüllt er. Und alles galoppiert wieder in Richtung Syrien. Unterwegs tobt sich der General so richtig aus. Also das ist doch eine Unverschämtheit. Da macht man sich den ganzen Weg durch den Staub von Syrien nach Israel. Und dann kommt dieser Knilch von einem Propheten noch nicht einmal aus seiner Hütte rausgekrochen. Ich habe gedacht, der hält für mich einen kleinen Feldgottesdienst ab. Oder hätte doch wenigstens ein kleines Gebetlein sprechen können oder mir die Hände auflegen. Doch stattdessen muss ich mir von diesem Typen sagen lassen, ich soll mich im Jordan baden. Als ob wir zu Hause in Syrien nicht auch Wasser hätten. Sogar viel Besseres als diese dreckige Jordanbrühe. Und dann überhaupt noch 7-mal untertauchen. Der weiß wohl nicht, wen er vor sich hat. Doch der Elisa wusste ganz genau, wen er vor sich hatte. Einen eingebildeten und stolzen Menschen, der es gewöhnt war, sein Leben lang bedingungslosen Gehorsam zu verlangen von seinen Untertanen, aber der nicht bereit war, Gott bedingungslos zu gehorchen. Die Bedingung, die Gott ihm gestellt hat, war ja nun wirklich nicht schwer. Gott verlangt nichts Unmögliches. Weder von dir noch von mir, noch von irgendeinem anderen Menschen. Auch nicht von diesem General. Ich meine, sich waschen um bis 7 Zell. Na, das wird der General wohl noch gekonnt haben. Jedes Kind kann sowas. Aber das war ja gerade das Problem. Dem General war das zu einfach, sich 7-mal im Jordan zu waschen. Wenn der Prophet Elisa von ihm verlangt hätte, er soll sein ganzes Vermögen weggeben und den Armen spenden, der General hätte alles hingegeben. Der hätte doch alles bezahlt, um seine Gesundheit wiederzubekommen. Nur eins, das gab er nicht auf. Und das war sein Stolz. Als Oberbefehlshaber der syrischen Armee, im Angesicht der eigenen Soldaten, 7 Kniebeugen im Jordan machen, wie so eine Ente, dazu war er nicht bereit. Wir möchten vielleicht auch was von Gott haben. Gesundheit, einen Studienplatz, einen Ehepartner und Familie oder einen sicheren Arbeitsplatz. Und wir sind auch bereit, Großes dafür zu tun, ein Opfer zu bringen. Meinetwegen vor einer großen Menschenmenge hier im Gottesdienst oder vor unserer Klasse oder vor unseren Kollegen am Arbeitsplatz einmal ein Zeugnis abzulegen. Das weiß ich nicht, ob Gott so etwas von uns verlangt. Er verlangt vielleicht von dem einen oder anderen Jugendlichen unter uns, dass er ohne viel Aufsehen zu erregen dem Schwächeren in seiner Klasse hilft. Er verlangt vielleicht von der einen oder anderen Frau unter uns, dass sie der Krankenfrau bei sich im Haus die Hausordnung macht, auch wenn sie sich dadurch ihre Händchen ein bisschen schmutzig macht. Vielleicht verlangt er von dem einen oder anderen Mann unter uns, dass er sich endlich mal entschuldigt bei seiner Frau für die blöde Bemerkung, mit der er sie verletzt hat. Du sagst jetzt vielleicht, also das weiß ich alle schon von selber. Wegen solcher primitiven Ratschläge komme ich nicht hierher zum Gottesdienst. Und überhaupt erwarte ich von einem, der hier vorne steht, ein paar höhere Gedanken. Also bis ihr mal ein paar höhere Gedanken von mir zu hören bekommt, da müsst ihr wirklich ziemlich lange warten. Im Gegenteil, ich möchte zu uns allen sagen, hören wir doch mal auf mit unseren großartigen Ideen und Gedanken. Gehen wir lieber mal einen einzigen Schritt der praktischen Nächstenliebe. Geben wir doch mal unser frommes, niveauvolles Geschwätz auf und begeben wir uns dafür ein einziges Mal unter unser Niveau. Und wenn der eine oder andere Mann unter uns sagt, er hat sich bei seiner Frau entschuldigt und sie ist immer noch eingeschnappt, da muss er sich eben nochmal bei ihr entschuldigen. Und vielleicht noch einmal. Und ich weiß nicht, wie viel nochmal. Bis endlich wieder Frieden zwischen ihnen und zwischen ihm und Gott ist. Gott erwartet doch von uns gar keine großartigen Aktionen. Er erwartet von uns ganz normale, kleine, alltägliche Handlungen. Gehorsam in kleinen Dingen. Vom General Naemann werden lediglich 7 Kniebeugen verlangt. Das ist alles. Und gerade diese Kleinigkeit, die fällt dem Naaman so schwer, weil es für den Menschen nun mal nichts Schwereres gibt, als seinen Stolz aufzugeben. Es gibt Menschen, die brauchen dazu Jahre. Und manche schaffen das nie. Manche gehen ein Leben lang mit dem Gesangbuch in die Kirche und gehen am Ende trotzdem verloren, weil sie es nicht fertiggebracht haben, ihren Stolz aufzugeben. Der General ist am Schluss doch soweit. Er hat ein paar gute Freunde um sich, seine Diener. Die reden ihm zu, die sagen, hör mal zu, Naaman, wenn du schon mal hier bist, nun reagier dich mal ab, tob dich erst mal aus, jetzt denk mal ruhig nach. Du könntest es doch mal probieren. Es ist nicht viel, was der Prophet von dir verlangt. Du könntest es doch mal tun. Es ist schön, wenn man solche Freunde hat. Der General ist schließlich soweit. Er hält an, er steigt aus, er steigt runter an das Ufer des Jordan und vor seinen grinsenden Soldaten zieht er seine herrliche Paradeuniform aus, sodass sie alle seinen hässlichen, vom Beulen entstellten Körper sehen können. Und nun taucht er im Jordan tatsächlich unter. Einmal, zweimal, dreimal und er sieht nichts. Viermal, fünfmal und er fühlt nichts. Aber er soll ja nichts fühlen, er soll ja glauben. 6-mal, 7-mal und als er beim 7. Mal hochkommt, da ist er gesund und rein. Und nun sagt er noch einmal, ganze Abteilung kehrt. Und es geht nun zurück zum Propheten Elisa und zu dem sagt er nun folgenden Satz. Aus 2. Könige 5, Vers 15. Jetzt weiß ich, dass kein Gott ist in allen Ländern außer in Israel. Und er zieht auch daraus sofort die Konsequenz. Vers 17. Ich will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer bringen, sondern allein dem Herrn. Zu dieser Erkenntnis und zu diesem Wissen, nun weiß ich, dass es nur einen Gott gibt, ist er nicht durch Nachdenken, durch Philosophieren oder Diskutieren oder Studieren gekommen, sondern durch Gehorchen. Die Rettung, die innerliche und äußere Rettung dieses Mannes begann in dem Moment, als er Gott gehorchte. Und es gibt auch für uns keinen anderen Weg der Rettung. Gehorchen wir Gott, tun wir das, was er sagt. Und dann werden wir erfahren, dass er die Wahrheit sagt. Und das wird unser Leben verändern. Dadurch, dass Naaman gehorchte, ist aus dem Götzenanbeter ein Gottesanbeter geworden. Und was damals im Syrien, im alten Syrien möglich war, das ist heute in unserer modernen Gesellschaft genauso möglich. Gott holt seine Leute heute überall aus allen Lagern der Religionen und Weltanschauungen heraus und bildet sich sein Volk. An jedem Tag bekehren sich in der Welt 55.000 Menschen. Und zu den 55.000 des heutigen Tages werden bestimmt auch einige dazugehören, die hier in unserer Gemeinde sitzen. Nämlich alle die, die bereit sind zu sagen, Herr Jesus, ich habe bisher ganz falsch gelebt, ich möchte ein neues Leben anfangen, ich möchte es von dir haben. Bitte nimm mich an als dein Kind. Manch einer wird vielleicht heute zu uns sagen, dass er als gebildeter und moderner Mensch nicht einen anreden kann, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben ist. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Das hat mit Vernunft oder Unvernunft nichts zu tun. Der Naaman hat sich doch nicht aus Vernunftsgründen gegen das Untertauchen gewehrt, sondern der Stolz hat ihn daran gehindert. Und wenn manch einer in unserer heutigen, modernen Gesellschaft nicht an Gott glauben kann, dann liegt das nicht daran, dass er so ein moderner und gebildeter Mensch wäre, sondern dass er so ein eingebildeter und stolzer Mensch ist. Ich bin auch ein gebildeter Mensch. Und ich bilde mir ein, ich bin auch ein vernünftiger Mensch. Aber noch nie hat Gott von mir verlangt, ich müsse meinen Verstand und meine Vernunft aufgeben. Und er verlangt es von dir auch nicht. Er verlangt nur, dass wir unseren Stolz aufgeben. Und dann sind wir in. Denn der Glaube, liebe Geschwister und Freunde, der fängt nicht dort an, wo unser Verstand aufhört, sondern der fängt dort an, wo unser Stolz aufhört. Amen. Lasst uns beten. Du großer, heiliger und allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, du hast uns durch die Geschichte des Naaman und diesem jungen Mädchen aus Israel wieder gezeigt, was du tun kannst, wenn Menschen sich von dir gebrauchen lassen und dir gehorchen. Vater, auch wir sehen in unserem Leben manchmal Ähnlichkeiten mit diesem General Naaman, wenn es um unseren Stolz geht. Auch wir sind manchmal zu stolz, um Fehler zuzugeben, zu stolz, den anderen um Verzeihung zu bitten, zu stolz, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen. Auch wir wollen dir manchmal vorschreiben, wie du uns zu helfen hast. Vater, wir danken dir, dass du uns kennst, auch von unserer negativsten Seite, und uns trotzdem liebst. Deshalb wollen wir dich in Demut bitten, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Gib uns Mut zum Leben, auch wenn es manchmal anders verläuft, als wir es uns wünschen. Gib uns Mut zum Dienen, so wie dieses junge Mädchen aus Israel. Und gib uns Mut zum Glauben, damit auch wir Wunder sehen. Denn es gibt auch für uns keine andere Möglichkeit, dich zu erleben in deiner unbegrenzten Allmacht und Kraft, als dir zu gehorchen und dir zu vertrauen. Vater, mach uns bitte alle dazu bereit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.